Liebe Geschwister, liebe Freunde, der Herr Jesus hat einmal etwas ganz Großes von sich selber gesagt. Es lautet: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgen wird, wird nicht im Finstern wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ganz ohne Zweifel hat der Heiland hier auf dieser Erde seine Aufgabe als Licht in wunderbarer Weise erfüllt. Das Evangelium, die Botschaft von der Liebe Gottes, ist so einzigartig, so schön, so originell unter all diesen anderen Lehren und Weltanschauungen. Der Herr Jesus hat aber auch von uns etwas ganz Großes gesagt. Und das klingt fast genauso. Ihr seid das Licht der Welt. Haben auch wir unsere Aufgabe als Licht in dieser Welt erfüllt? Mein Thema für heute Abend ist eine Frage: Hat das Christentum versagt? Lasst mich dazu ein wunderbares Gleichnis lesen, das auch von unserem Herrn Jesus gesagt wurde. Und zwar Lukas Kapitel 10, von Vers 25 bis 35. Da erhob sich ein Gesetzeslehrer, der ihm eine Falle stellen wollte, und fragte ihn: Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? Jesus sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liesest du dort? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller Kraft und mit allem Denken und deine Nächsten wie dich selbst. Jesus sprach zu ihm: Deine Antwort ist ganz richtig. Tue das, so wirst du leben. Doch der Gesetzeslehrer wollte sich wegen seiner Frage rechtfertigen und sprach deshalb zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da erwiderte Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem hinab nach Jericho. Auf seinem Wege fiel er Räubern in die Hände. Die plünderten ihn aus, schlugen ihn blutig, ließen ihn halbtot liegen und gingen dann davon. Nun kam ein Priester denselben Weg herab. Der sah den Mann, aber er ging an ihm vorüber. Ebenso kam ein Levit dorthin. Der sah ihn und ging auch an ihm vorüber. Dann kam ein Samariter, der auf Reisen war, an die Stätte. Als der den Mann erblickte, ward er von Mitgefühl ergriffen. Er trat hinzu, goss Öl und Wein in seine Wunden und verband sie ihm. Dann setzte er ihn auf sein Reittier, führte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am anderen Morgen zog er zwei Silberlinge aus seinem Beutel, gab sie dem Wirte und sagte: Pflege ihn, und was du sonst noch ausgibst, das will ich dir bei meiner Rückkehr ersetzen. Wer von diesen dreien hat nun nach deiner Meinung als Nächster an dem Manne gehandelt, der den Räubern in die Hände fiel? Der Gesetzeslehrer erwiderte, der Barmherzigkeit an ihm bewiesen hat. Da sprach Jesus zu ihm: Gehe hin und handle du ebenso. Liebe Geschwister, heute Abend möchte ich gerne diese fünf Personen, von denen hier in diesem Gleichnis die Rede ist, kurz vor unsere Augen führen. Ich möchte nacheinander alle diese fünf Personen etwas näher vom Worte Gottes her erleuchten und betrachten. Zunächst haben wir es hier mit einem Gesetzeslehrer zu tun. Ich habe mir viel Gedanken über diesen Mann gemacht. So wenig von ihm hier auch nur gesagt wird, so glaube ich doch, dass es ein Lebensschicksal ist. Und wenn ich mir diesen Mann so vergegenwärtige, dann glaube ich annehmen zu dürfen, dass es ein Mann war, der einmal in seiner Jugend eine sehr gute Berufswahl getroffen hat. Sicher stand er einmal als Junge davor, wie soll mein Leben werden? Was soll ich lernen? Was soll ich tun? Und er hat für die damalige Zeit den besten Beruf ergriffen. Er interessierte sich für Gott. Er wollte recht viel über diesen Gott wissen. Nicht nur das. Er war auch bereit, in seinem Herzen anderen Menschen von diesem Gott und seinen ewigen Gesetzen zu sagen und zu erzählen. Das ist viel, wenn auch im Augenblick nicht nach viel aussieht, aber es ist doch sehr viel. Und noch etwas fällt mir so sehr auf bei diesem Mann, um das ich ihn beinahe beneiden könnte. Dieser Gesetzeslehrer hat die wunderbare Fähigkeit, das, was er sagen möchte, in so schöne Sätze zu formen. Manchmal habe ich schon gedacht, könnte ich das doch auch. Wie oft bin ich mir ganz unbeholfen in diesen Dingen vorgekommen. Dieser Mann bringt es fertig, ewige Wahrheiten in so schöne, kurze Sätze zu formulieren. So tritt er an Jesus heran und sagt, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Das ist doch ein wunderbares Thema. Das ist doch eine Lebensfrage, ganz kurz gefasst. Wie oft, ihr Lieben, habe ich schon zu Gott gefleht und gebetet bei Evangelisationen. Herr, habe ich gesagt, lass mich doch so dein Evangelium verkündigen, dass meine Zuhörer einfach in diese wichtige Ewigkeitsfrage ausbrechen. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Schaut, liebe Geschwister, so schön diese Ewigkeitsfrage auch formuliert wurde, er hat es nicht ehrlich und aufrichtig gemeint. Die Frage der Ewigkeit benutzt dieser Gesetzeslehrer, dieser Theologe dazu, um Jesus eine Falle zu stellen. Er kommt zu Jesus und möchte Jesus einmal auf den Zahn fühlen. Er möchte ihn examinieren. Und damit stellt er sich schon über Jesus. Wie schnell geschieht das bei uns Menschen so? Dass einer sich über den anderen stellt. Aber der hat kaum seine Frage gestellt. Dann hat er wohl schon feststellen müssen. Wenn jemand hier Zensuren verteilt, dann ist es Jesus. Und das ist das Wunderbare beim Heiland. Der Heiland merkt und weiß sofort, ob eine Frage, besonders die Ewigkeitsfrage, ob sie aus einem ehrlichen Herzen herauskommt, ob man von ganzem Herzen diesen Gott sucht und ihm begegnen möchte. Ich möchte gerne das noch mehr betonen. Die Ewigkeitsfrage ist eine ernste Frage. Man müsste das zweimal rot unterstreichen. Ich pflege gerne ein Lied öfter zu zitieren. O Ewigkeit, du Donnerwort. O Schwert, das durch die Seele bohrt. In einer christlichen Zeitschrift las ich vor einiger Zeit eine interessante Begebenheit, aus der man ersehen kann, wie ernst doch die Ewigkeitsfrage ist. Eine atheistisch eingestellte Lehrerin hat sich in einer Unterrichtsstunde viel Mühe gemacht, ihren Kindern beizubringen, dass es unmöglich einen Gott geben könnte. Nachdem sie fast eine Viertelstunde erklärt und geredet hatte, wagt sie eine kleine Probe. Sie fragt ihre jungen Zuhörer: Oder ist jemand hier in unserer Mitte, der noch an einen lieben Gott glauben möchte? Und da meldet sich ganz zaghaft ein Junge, hält die Hand hoch, alle schauen auf ihn, die Lehrerin blickt spöttisch auf ihn herab. So, du möchtest trotzdem noch an die Existenz eines lieben Gottes glauben. Kinder, wir werden die Sache mal an Ort und Stelle prüfen. Jetzt gehst du hinaus und holst uns mal deinen lieben Gott herein. Sie packt den kleinen, schwachen Jungen, reißt ihn hoch, schiebt ihn vor die Tür. So, jetzt geh und bring mal den lieben Gott herein. Ganz vertattert, ganz schwach bleibt der Junge da stehen. Was sollte er tun? Wie soll er den lieben Gott ins Klassenzimmer hereinbringen können? Und dann dauert's auch nicht lange, dann ruft ihn die Lehrerin herein. So, na komm jetzt, wo hast du deinen lieben Gott? Nicht wahr, du hast ihn nicht hereinbringen können. Und sie möchte ihren Triumph ausspielen den Kindern gegenüber. Seht ihr, Kinder, etwas, was nicht existiert, kann man auch nicht beweisen. Das kann man nicht hereinbringen. Aber sehr lange hat sie sich ihres Triumphes nicht freuen können. Sie möchte noch ein Gegenexperiment machen. Sie sagt, und jetzt gehst du hinaus und bringst mal den Schulwart herein. Und ehe der Junge sich wieder versieht, ist er draußen. Einige Minuten später kommt er mit dem Schulwart herein. Und noch mehr triumphiert die Lehrerin. Könnt ihr es jetzt begreifen? Den lieben Gott, der nicht existiert, den konnte er nicht mit hereinbringen. Aber der Schulwart, der existent ist, den hat er mit hereingebracht. Also glaubt nie etwas, was nicht existiert und was es nicht gibt. Nun, dieses Experiment, dieses menschliche Experiment, ist kaum zu Ende. Und die Lehrerin hat sich soeben wieder auf ihren Platz gesetzt. Da klopft es auf einmal ganz kräftig an die Tür. Und sie sagt, herein. Aber niemand kommt herein. Sie ruft noch einmal, herein. Aber die Tür geht nicht auf. Sie eilt schnell hin und reißt die Tür auf, um nach dem Übeltäter zu sehen. Sie schaut in den Flur, niemand zu sehen. Sie springt in den Schulhof hinaus, niemand zu sehen. Sie geht wieder zurück und setzt sich. Kaum sitzt sie, klopft's schon wieder. Und diesmal eilt sie schnell hin, damit der Übeltäter nicht wieder entwischen kann. Aber niemand ist im Flur, niemand auf dem Schulhof. Und so ein drittes Mal. Und als sie das dritte Mal ganz schnell hineilt und niemand sieht, fällt sie plötzlich tot um. Soweit der Bericht dieser christlichen Zeitschrift. Es steht ein ernstes Wort in der Bibel, das niemand leichtfertig übergehen sollte. Irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Manchmal kommt das Gericht Gottes sehr, sehr schnell. Manchmal hat das Leben uns Beispiele gebracht, wo Gott schnell eingegriffen hat. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Der ungeheure Ernst der Ewigkeit. Man sollte mit der Ewigkeitsfrage nicht spielen. Man sollte solch ernste Fragen nicht dazu benutzen, um zu diskutieren. um andere zu examinieren. Ich wünsche, ich sage das noch einmal, dass Gott in den Versammlungen, die wir haben dürfen, diese wichtige Frage in unseren Herzen bewegen müsste. Herr, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Der Jesus weist ihn auf die Schrift. Und das ist so wichtig. Wie steht dort geschrieben? Wie liest du da? Warum kommst du zu mir? Was ist der Beweggrund deiner Frage, deines Kommens? Warum liest du denn nicht in der Schrift? Der Herr Jesus kann mit solchen Leuten, die nicht erlösungsbedürftig sind, die nicht ein tiefes Verlangen nach der Ewigkeit haben, nicht viel anfangen. Deshalb verweist er diesen Frager zurück in die Heilige Schrift. Und schaut, wieder bringt es der Mann fertig, ganz präzise zu antworten und trifft wieder haargenau ins Schwarze. Welch einen klaren, scharfen Geist musste doch dieser Gesetzeslehrer haben. Wenn mir man die Aufgabe gestellt hätte, das ganze Alte Testament in Kurzform zu erläutern, ich hätte das nicht so fertig gebracht. Der greift wieder das Wesentliche heraus und sagt, der Inhalt des Alten Testamentes ist, du sollst Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen lieben, von ganzem Gemüte, von allen deinen Kräften. Ein wunderbarer Hinweis. Wenn man irgendetwas mehr liebt als seinen Gott, ist man ein Götzendiener. Und Gottes Geist möchte so gerne in unserem Leben all die Dinge, die uns wichtiger sind, für die wir uns mehr interessieren als Gott, die möchte er uns offenbaren und möchte sie uns wegnehmen. Wenn man vom Götzendienst redet in unserer Zeit, da denkt man an die Heidenwelt. Man denkt ans Mittelalter und merkt dabei nicht, dass es heute sogenannte christliche Götzendiener gibt, denen wer weiß nicht, was alles lieber ist als der lebendige Gott. Das kann das Geld sein. Das kann das Haus sein, das kann die Familie sein, das kann das Auto sein. Gott ist ein eifriger Gott. Er möchte alles, was uns mehr interessiert als ihn, das möchte er uns wegnehmen. Nicht, weil er so hart ist, sondern weil er uns etwas Besseres, etwas Schöneres, ewiges Leben geben möchte. Friede und Freude im Heiligen Geist. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, ich habe schon manchmal gedacht, wenn ich meine Nächsten so lieben sollte, wie ich mich schon geliebt habe, dann muss ich ihn sehr lieben. Ihr glaubt nicht, wie furchtbar ich in mich selbst verliebt gewesen bin. Wenn nur jemand meine Ehre angetastet hat, mich gekränkt hat, das tat mir so weh. Wie verliebt war ich doch in mich selber. Eine kleine Szene aus der Kindheit meines Jüngsten bleibt mir unvergesslich. Daraus konnte ich doch ersehen, wie tief die Eigenliebe, weißt du, dieses egozentrische Wesen im Menschen doch drin sitzt. Na, ich denke, der war vielleicht so 3 oder 4 Jahre alt. Da rief er einmal ganz laut im Haus: Mama, ich mag mich so arg. Oh, sagt sie, das glaube ich. Wir Großen, wir sagen das nicht so laut, nicht wahr? Aber ob's nicht doch manchmal auch so ist, darum die Lehre Jesu, und so mir will jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst. Leute, die sich selbst so lieb haben, die sich alles gönnen, die sich alles erlauben. Ich weiß nicht, ob da die richtige, brennende Liebe zu Gott da ist. Und ich weiß nicht, ob solche Menschen in der Lage sind, Salz und Licht zu sein. Ob sie ihre Aufgabe erfüllen können in ihrer nächsten Umgebung. Ja, sagt dann dieser Pharisäer, wer ist denn mein Nächster? In die Verlegenheit gedrängt durch Jesus. Wer ist denn mein Nächster? Na, wer ist denn mein Nächster? Schauen wir einmal in unsere Zeit hinein. Ist es nicht ganz traurig, liebe Zuhörer, dass wir feststellen müssen, dass manch ein Mann in unseren Tagen vergessen hat, dass seine eigene Frau die Nächste zu ihm sein sollte. Manch eine Frau in unserer Zeit hat vergessen, dass der eigene Mann ihr am Nächsten stehen sollte. Ehen werden auseinandergerissen. Manch eine Mutter hat vergessen, dass ihr in ihrem Leibe noch ungeborenes Kind ihr besonders nahe stehen sollte. Keimendes Leben wird getötet. Junge Leute haben vergessen, dass ihre eigenen Eltern, die sie mit Schmerzen geboren, mit Sorgen auferzogen haben, sie haben vergessen, dass die eigenen Eltern ihnen am Nächsten sein sollten. Wer ist denn mein Nächster? Die Bibel, die hat schon zeitnahe Fragen und wir sollten als Christen durchaus nicht oberflächlich und leichtfertig darüber hinweggehen. Wollen wir uns doch das von diesem Schriftgelehrten sagen, wenn er das so präzise aus der Bibel herausholt. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte und deinen Nächsten wie dich selbst. Wer ist mein Nächster? Jetzt komme ich zu der zweiten Person in unserem Gleichnis. Der Herr Jesus nennt hier einen Menschen. Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho. Wer ist diese zweite Person in unserem Gleichnis? So habe ich mich schon einmal gefragt. Sein Name wird nicht genannt. Aber an dem, was so von ihm gesagt wird, habe ich ganz schnell herausstellen können. Mit diesem Mann, dessen Name nicht genannt wird, bist du und bin ich gemeint. Ich schicke voraus, mit diesem Gleichnis kann man ganz gut, und das ist auch richtig so, die diakonische Arbeit in der christlichen Welt beschreiben und begründen. Wer wäre nicht dankbar gewesen für all die diakonischen Dienste, die es aus dem Christentum herausgegeben hat? Da waren Leute, die in uneigennütziger Weise wirklich für die Not der anderen Menschen da gewesen sind. Aber ich sehe da noch mehr da drin. Ich sehe eine tiefe heilsgeschichtliche Bedeutung. Ich sehe hier einen wunderbaren Aufgabenbereich für uns Christen im Neuen Testament. Wer war also dieser Mann? Ich konnte lange nicht viel damit anfangen, bis Gottes Geist mir ein einziges Wörtlein so richtig aufgeschlossen hat. Es war ein Mann, der ging von Jerusalem, und jetzt kommt das Wörtlein, hinab nach Jericho. Und dieses Wörtlein ist mir mal so groß geworden. Dann habe ich mir eine biblische Landkarte geholt und habe den Heiland einmal geprüft, ob er sich auch in der Geografie seines Vaterlandes richtig auskennt. Und ich muss staunen, wie recht er gehabt hat. Ich habe mir die Zahlen dann den Bibelrand hier geschrieben. Ich habe festgestellt, dass Jerusalem 818 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Und Jericho liegt in der Jordanebene, gar nicht so weit weg vom Toten Meer. Das Tote Meer heißt deshalb das Tote Meer, weil da drin kein Leben existiert. Es ist so sehr salzhaltig, dass kein Leben da drin existieren kann. Das Tote Meer ist der tiefstgelegenste See, den wir überhaupt hier auf dieser Erde haben. Er ist 394 Meter unter dem Meeresspiegel. Und dort in der Jordanebene, da lag Jericho, immerhin noch 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Jericho, eine Stadt, sehr tief gelegen, Jerusalem hoch gelegen. Ein Höhenunterschied von mehr als 1000 Meter. Darum hat Jesus gesagt, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho. Ich frage noch einmal, wer ist dieser Mensch, der von so hoch, so weit hinuntergeht? Der von solch einer wunderbaren Segensstätte so weit hinabeilt zu einer Stätte des Fluches? Das bist du, das bin ich, das sind wir alle. Mit dieser zweiten Person meint der Herr Jesus die gesamte Menschheit, die sich immer mehr von Gott hinweg bewegt. Weißt du, wie weit? Lass mich ein anderes biblischen Ort nennen. Bis nach Harmagedon. Bis hin zum letzten großen Gericht hier auf dieser Erde. Mit dieser Aussage, mit dieser tiefsinnigen Erklärung, hat der Herr Jesus diesem Schriftgelehrten, diesem frommen Mann, eine große und ungeheure Aufgabe aufzeichnen wollen. Ob der sie aber wegkapiert hat, obwohl er ein Gesetzeslehrer war, obwohl er so viel von Gott wusste, ich bezweifle es. Auch wir wissen heutzutage viel von Gott. Wir sind informiert in den christlichen Kreisen. Wir haben viele christliche Bücher. Wir haben die Bibel. Aber ob wir es richtig begriffen haben, ich möchte wie einen Keil mein Thema heute Abend in unsere Herzen hineinhauen. Hat das Christentum versagt? Hast du versagt? Hab ich versagt? Habe ich meine Aufgabe als Licht erfüllt hier auf dieser Erde? Ist dieses Brennen, dieses Liebesfeuer Jesu in meinem Herzen? Kann dieser Heilige Geist so in meinem Herzen wirken, dass ich diese große Aufgabe, die hier genannt wird, erfüllen soll? Jerusalem, die Stätte des Segens. Man müsste ganz weit im Alten Testament zurückgreifen. Zu einer Zeit, wo Gott zu einem wunderbaren Mann geredet hat. Wir kennen ihn allen, den Erzvater. Abraham, Abraham, hat Gott einmal zu ihm gesagt. Und der Mann war bereit. Hier bin ich. Ich stehe dir zur Verfügung. Herr, was willst du von mir? Nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Da haben wir es wieder. Etwas, was wir lieb haben. Mehr lieb haben vielleicht als Gott. Nimm deinen einzigen Sohn und opfere ihn mir auf dem Berge Moria. Ich will das nicht alles so genau beschreiben. Sonst kann ich mein Thema nicht ausführen heute Abend. Abraham hat sich nicht mit Fleisch und Blut besprochen, mit niemand. Er war bereit, sein Liebstes herzugeben. Und in dem Augenblick, wo er seinen Sohn opfern wollte, genauso wie Gott, da tat sich der Himmel auf und Abraham nannte die Stätte, wo Gott vom Himmel heruntergeredet hat, die Stätte, da der Herr siehet. Was war das für eine Stätte, wo Abraham sein Liebstes seinem Gott hingegeben hat? Wo Gott in sein Leben und in sein Herz hineingeschaut hat. Dort auf jenen Bergen ist nachher Jerusalem, ist der Tempel auferbaut worden. Eine Stätte des Segens. Dort in Jerusalem, dort wurde Jesus Christus ans Kreuz geschlagen. Dort wurde das Heil für die ganze Welt vollbracht. Dort zu Jerusalem kam der Heilige Geist hernieder auf jene 120 Menschen. Eine Stätte, wo Himmel und Erde sich berührt haben. Eine Stätte, da der Herr sieht, wo die Gegenwart Gottes ist. Und dieser Mann geht von da weg hinab nach Jericho. Was sagt uns die Bibel über Jericho? Der Bibelleser weiß es. Wir wissen um die Mauern Jerichos. Wir wissen um den ungeheuren Kampf, den Josua gegen diese Stadt geführt hat. 7 Tage hat es gedauert. 7 Tage mussten sie im Glauben um Jericho marschieren. Am 7. Tage 7-mal. Und da griff der Himmel ein. Manchmal ist es ein ungeheurer Kampf, bis die Mauern Jerichos fallen. Manchmal hat es einen Kampf für Gottes Kinder gegeben. Sie mussten im Glauben vorwärts marschieren, bis in einem Dorf, bis in eine Stadt die Mauern Jerichos gefallen sind. Manchmal müssen Gottes Kinder beten, bis die Mauern Jerichos um eine einzige Seele fallen. Gebetskampf. Ach, was kann man da nicht alles lernen? Und dann fiel die Mauer und da hob Josua seinen Speer gen Himmel und hat einen Fluch über diese Stadt ausgesprochen. Jericho, die Stätte des Fluches. Jerusalem, die Stätte des Segens. Ihr versteht mich doch. Ich plädiere nicht fürs äußere Jerusalem. Ich sehe hier tiefe Symbole, die sich erst richtig erfüllen in der Stätte, wo einmal die Braut sein wird, im oberen Heiligtum, im himmlischen Jerusalem. Da sehnt es uns hin. Von dieser Stadt wusste auch der Abraham schon. Darum war er ein Fremdling und wohnte in Zelten. Josua aber sprach dort über Jericho: Verflucht ist, wer diese Stadt wieder auferbaut. Es koste ihn bei der Grundlegung seinen ältesten Sohn. Und wenn er der Stadt Tore einsetzen wird, seinen jüngsten Sohn. Wir wissen, so kam's. Verflucht ist, wer Jericho aufbaut. Symbol der vergänglichen, untergehenden Welt. Woran arbeitest du? In welche Richtung gehst du? Eilst du auf Jericho zu? Merk dir die ernste Fragen, die dahinter liegen. Ich will niemand wehtun. Ich will niemand verletzen, versteht mich bitte, aber es ist der Ernst der Ewigkeit. Oder eilst du Jerusalem zu? Auf diesem gefährlichen, abwärts gehenden Weg, pass auf, das sind Räuber, und das ist mein Thema. Räuber, wie viele Menschen in unserer Zeit sind in ihrer Seele beraubt worden, geschädigt worden. Wunderbare Anlagen, die Gott als der Schöpfer uns Menschen mitgegeben hat, hier auf dieser Erde, sind zerstört worden durch die Räuber der Seelen. Was meine ich mit diesen Räubern? Das will uns Jesus hier sagen. Darf ich dir solche Räuber nennen? Die Sexwelle ist so ein furchtbarer Räuber, der viel Unheil angerichtet hat. Ehebruch ist so ein Räuber. Ehen wurden auseinandergerissen. Familien wurden zerstört. Menschen sind an Leib und Seele geschädigt worden. Wir merken, wie aktuell das Thema ist, das wir heute Abend vor uns haben. Darf ich noch seinen Räuber nennen? Das ist der Alkohol. Familien genauso auseinandergerissen worden. Menschen haben sich selber zerstört, als sie diesem Räuber in die Hände gefallen sind. Ich könnte noch den Okkultismus anführen. Zaubereisünde, Wahrsagen, Spiritismus, Horoskope lesen. Alle diese Dinge, Räuber der Seele. Manch ein Mensch ist mit einer ungeheuren Last belegt auf dem Wege hinab nach Jericho. Man kann auch noch kleinere Räuber nennen. Jezorn, Empfindlichkeit, Ungeduld, die schlugen ihn wund. Wie viele Menschen in unserer Zeit haben eine verwundete Seele. Sie sind nicht mehr in der Lage, weiterzugehen. Auf dem Weg von Jerusalem hinab nach Jericho. Wir wollen jetzt zum dritten Mann übergehen. Das ist fast tragisch, was uns da der Herr Jesus sagt. Wenn ich das von dieser Perspektive aus betrachte, dann musste ich sagen, ja, gibt's das? Und es begab sich, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Ist ja kaum zu glauben. Ein Mann, der ordiniert ist, ein Mann, der fast ein Versprechen gegeben hat, für andere da zu sein, andere die frohe Botschaft zu bringen, ein Mann, der eine gute Wahl in seinem Leben getroffen hat, sich seinem Gott zur Verfügung zu stellen, anderen zu helfen, auf derselben Straße hinab. Ein Mann im Talar geht denselben Weg nach Jericho. Was sagt Jesus von solchen Leuten? Kann auch ein Blinder einen Blinden leiten? Werden sie da nicht beide in die Grube fallen? Merken wir, was der Heiland diesem Gesetzeslehrer sagen wollte? Du hast ganz richtig geantwortet. Du weißt, um was es geht. Aber das Wissen darum, das genügt nicht. Dir fehlt die Kraft, es zu tun. Du brauchst mich. Du brauchst einen Erlöser. Du brauchst einen Erretter. Schau, ich war auch auf dem Weg in Richtung Jericho. Aber nun habe ich die Kraft bekommen. Nun muss ich nicht mehr nach Jericho eilen. Ich eile nach Jerusalem. Liebe Zuhörer, ich bitte dich heute Abend im Namen Jesu, kehr um 180 Grad und geh mit mir zu der Stätte des Segens in Richtung himmlisches Jerusalem. Ein schöner Weg, ein herrlicher Weg. Oder willst du den Weg des Verderbens gehen? Darum haben wir hier diese Evangelisationsabende, dass uns das mit aller Klarheit und Deutlichkeit vor Augen gemalt wird, damit wir die Möglichkeit sehen und hätten, umzukehren. Kehre um zu dem Erbarmer, dem Befreier Jesus Christ. Er verstößt dich nicht, du Armer. Komm zu ihm, so wie du bist.
Und wenn Priester dieselbe Straße hinabgehen und wenn Leute den Talar haben, ordiniert sind und nach Richtung Jericho laufen,
geh nicht nach Jericho, zu der Stätte des Fluches. Der Fluch Gottes wird diese Stadt treffen. Geh in Richtung des Himmels. Die vierte Person ist der dritten fast gleich. Und ein Levit kam dahin, genauso wie der Mann vorher, da er ihn sah, es wird ausdrücklich gesagt, er sah ihn, ging er an ihm vorüber. Ach, Geschwister, ist es nicht oft so in der Gemeinde selber, dass man Probleme, Nöte sieht, aber nicht in der Lage ist, richtig zu helfen. Man geht an den Problemen vorüber. Kennt man den Ausdruck bei euch? Dem werde ich die Leviten verlesen. So, kennt ihr den Ausdruck? Bist auch schon ein Levit gewesen. Hast auch, anstatt zu helfen, dem, der innerlich verwundet gewesen ist, der vielleicht alles verkehrt und falsch gemacht hat in seinem Leben, hast du ihm ordentlich die Leviten verlesen? Das ist keine Hilfe. Wenn man dem anderen die Leviten verliest und ihm ordentlich die Meinung sagt und sogar noch Bibelverse nimmt und sie ihm vor den Bug knallt, damit ist ihm nicht geholfen. Hat das Christentum versagt? Hast du versagt? Hast du schon gesehen, wie viel Not und Probleme es in deiner nächsten Umgebung gibt? Hast du nicht so gehandelt wie dieser Gesetzeslehrer, wie der Priester oder wie dieser Levit und bist an der Not vorübergegangen? Du, ich hatte mal ganz leichtfertig bei uns in der Firma, wo ich noch im Berufsleben stand, gebetet. Ich war Abteilungsleiter, ich hatte einen guten Gehalt und ich war auch so dankbar meinem Gott gegenüber und ich habe mich gefreut in meiner Position und sagte, ach Herr, schick doch solche Leute in meine Abteilung, denen ich von dir sagen kann. Ganz gönnerhaft habe ich das zu Gott gesagt. Gewiss aus Dankbarkeit heraus. Schick mir doch Leute, denen ich von dir sagen kann. Eine Woche später habe ich sie gehabt. Aber die waren nicht so, wie ich mir die vorgestellt hatte. Bei uns Christen geht es auch so wie im Berufsleben. Man hat gerne Arbeit, fertige Arbeit. So geht es uns auch mit den Leuten. Man möchte gerne an ihnen etwas tun. Aber wenn es mit viel Mühe und großen Opfer verbunden ist, dann wird es schon kritischer. Soll ich dir sagen, was das für zwei Leute waren, die ich da so schnell auf mein Gebet hinbekam? Die haben sich am ersten Tag zum Eingang einen Boxkampf geliefert. Und der eine war so, wenn ich dem die Arbeit gab, sagte, pah, wieso ich? Gib's doch dem. Und der zweite, der sagte gar, wenn ich dem eine schwierige Arbeit mal gab, ah, das kannst du selber machen. Eines Tages komme ich in die Arbeit, alle Maschinen laufen. Ich denke, was ist jetzt los? Jetzt sind es meine zwei Klienten, die da schon tüchtig arbeiten. Ich sage, ihr habt ja mit dem Alten gesprochen und geredet. Ich meinte den Chef, ihr wisst ja die Umgangssprache da in der Firma so. Habt ihr mit dem Alten geredet? Ach nee, der wird schon sehen, wenn er kommt. Ja, mit mir habt ihr auch nicht gesprochen. Er kommt einfach und fängt eine Stunde früher an. Jetzt gucke ich mir den einen genau an. Ja, der Kerl hat ja meine Jacke an. Meine Jacke angezogen. Wäre aber nicht so schlimm gewesen, wenn er nicht darunter ein Hemd gehabt hätte, das vermutlich ein Jahr lang vorher keine Waschmaschine von innen gesehen hatte. Das hat mir aber doch etwas gekostet. Leute, die unter die Räuber gefallen sind. Hand aufs Herz, wir Gotteskinder. Die Welt, die serviert uns Probleme. Da haben wir manches Mal versagt. Und jetzt zum Letzten in unserem Gleichnis. Und es begab sich, dass ein Samariter nicht dieselbe Straße hinabzog. Der reiste. Der hatte ein Ziel. Der hatte ein geordnetes Leben. Der hatte eine Aufgabe. Und er hat seine Aufgabe ausgeführt. Er war pflichtbewusst. Der kommt und sieht ihn. Und jetzt berichtet Jesus, dass wir wissen, er ist ja damit selber gemeint, dieser Jesus. Als er ihn sah, da jammerte ihn. Meine Übersetzung sagt ihn, da war er von Mitgefühl ergriffen. Wenn die Liebe Gottes in dein Herz ausgegossen ist, wenn du nimmer auf diesem Abwärtsweg bist, wenn du Jesus, den barmherzigen Samariter, in deinem Leben erfahren und erlebt hast, dann hast du Mitgefühl mit den anderen und du bist bereit, ihnen zu helfen. Er war von Mitgefühl ergriffen, ging zu ihm hin und jetzt noch einige ganz wichtige Punkte. Und er goss Öl und Wein in seine Wunde. Eine herrliche Aussage. Kostbar. Es lohnt sich, dass wir deinen Augenblick Stille hatten. Und den Herrn bitten, was willst du uns damit zu sagen? Der Talar nach außen hin und die Ordination macht noch keinen wahren Priester vor Gott. Vor Menschen ja, aber nicht vor Gott. Ein wahrer Priester hat Öl und Wein bei sich. Was meint der Herr Jesus mit dem Öl und mit dem Wein? Wein ein Hinweis auf das Blut Jesu Christi. So wir unsere Sünden bekennen, so wir im Licht wandeln, ist Gott treu und gerecht, dass uns die Sünde vergibt. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von jeglicher Sünde. Kannst du umgehen mit dieser Blutsgnade im Neuen Testament? Was machst du mit den verwundeten Menschen? Kannst du sie in Verbindung bringen mit dem reinwäschenden, reinmachenden Blut Jesu? Ich bin so froh, dass ich das so selber erlebt habe. Das Blut Jesu hat meine Sünden abgewaschen. Und das Öl, ach, das brauche ich euch doch nicht sagen, das Öl der Herr, Öl der Freude hat der Herr gegossen auf mein Haupt Wo kam mir dieser Segen her? Ich habe sein Wort geglaubt. Und dann singen wir, heilige Salbung. Oh, die Salbung Gottes, dieser heilige Geist. Jeder von den Räubern überfallener Mensch, jeder in der Seele verwundeter Mensch, sollte mit der Reinigungskraft des Blutes Jesu ein Erlebnis machen. Das bringt so viel Freude, wenn die Sünde abgewaschen ist. Friede und Freude kommt ins Herz. Und wenn du reingewaschen bist, weißt du, was noch geschieht? Dann kommt das Öl der Freude, der Heilige Geist kommt in dein Leben hinein. Wenn du das so erlebt und erfahren hast, dann bist du selber in der Lage, und räubergefallenen Menschen zu helfen. Sind noch einige Punkte. Und er hob ihn auf sein Tier. Der hätte ihm auch eine Moralpredigt halten können. Der hätte ihm Verhaltensweisen erklären können. Hätte sagen können, du, das hast du ganz falsch gemacht. Mach das nie wieder. Du hättest nicht allein von Jerusalem durch diese öde Gegend bis nach Jericho ziehen sollen. Du hättest im Konvoi marschieren sollen. Warten, bis 4, 5, 6 andere beieinander sind. Dann hätten dich die Räuber nicht überfallen. Nein, nein. Er hob ihn auf sein Tier. Und dieses Tier, das ist der Gnadenzug Gottes. Manch einer wird noch mehr hinuntergestoßen durch wer weiß wie viel Gesetzesvorschriften, durch Gebots- und Verbotsschilder. Manche, ach, gehen, obwohl sie fromm sind, selber den Weg nach Jericho hinunter. Aber er hatte die Barmherzigkeit, hob ihn auf sein Tier, hat ihn hochgehoben. Ein wahrer Priester Gottes wird dich nie in deine Not zurückstoßen, wird dir nie Vorhaltungen machen. Er wird dich auf die Gnade Gottes heben. Und dann weißt du, wo es hingeht? Ins Gasthaus Gottes. Weißt du, wo das ist? Die Gemeinde Jesu hier auf dieser Erde ist ein Gästehaus unseres Gottes. Und wenn ihr hier Gemeinde habt hier miteinander, dann seid ihr ein Gästehaus Gottes, dazu bestimmt, und räubergefallene Menschen in eurer Mitte aufzunehmen und sie gesund zu pflegen. Ich wünsche und bete zu Gott, dass ihr so ein Gästehaus eures Gottes seid. Und dann griff er in seinen Beutel. So ist Jesus, der Samariter. Er hat auch für sein Personal in seinem Pflegehaus etwas übrig. Er nahm 2 Silbergroschen, nahm er da heraus. Oh, die Gaben des Geistes. Und gab sie dem Wirte. Ich bin so froh für die Himmelswerte, die wir vom barmherzigen Samariter bekommen, für die Aufgabe, die wir hier auf der Erde haben. Und wenn ich wiederkomme, ja, Jesus kommt wieder. Und was du getan hast für ihn, einem seiner geringsten Brüder. Das hast du ihm getan. Siehe, ich komme bald und mein Lohn, der kommt mit mir. Ach, Geschwister, lasst uns doch heute Abend die große Aufgabe erkennen, die wir haben. Haben wir als Christen versagt? Sind wir bereit, heute Abend uns ganz neu diesem Heiland zu stellen? Und von seinem Beispiel zu lernen. Wie sagt Jesus diesem Gesetzeslehrer? Gehe hin und tue du ebenso. Aber ich frage dich, bist du noch selber auf dem Weg abwärts nach Jericho? Lass dich heute Abend finden. Der barmherzige Samariter, Jesus ist hier in unserer Mitte. Er versteht dich, wie dich niemand versteht. Dein Schade kann nie so groß sein, dass ihn Jesus nicht heilen könnte. Sein Blut reicht aus, wirklich alle Sünden zu vergeben. Du darfst neu anfangen. Und seine Gnade wird dich in die Gemeinschaft, nicht in eine Kirche, nicht in eine tote religiöse Gruppe, sondern zu Gottes Kinder bringen, wo du gesund gepflegt werden kannst. Wie groß ist mir doch heute Abend ganz neu wieder dieses wunderbare Gleichnis. Vergiss diese 5 Personen nie. Gott helfe uns, dass wir unsere Aufgabe erkennen. Amen.
Amen.
Wir wollen wieder aufstehen und stille werden zum Gebet. Herr Jesus, wir stehen hier in deiner Gegenwart. Wir haben so das Empfinden, als hättest du uns selber unterwiesen. Es ist zwar über Menschen gegangen und ist abgeschwächt worden. Aber wie schön wird es einmal sein, lieber Herr, wenn wir dort im Jerusalem, im himmlischen Jerusalem, deine Stimme hören, wenn wir unterwiesen werden von dir. Aber wir sind auch so froh, dass wir die Salbung, deinen Heiligen Geist haben, dass dein Gnadenzug durch unsere Mitte geht. Herr, ich preise dich, dass du deinen Geist jetzt wirken lässest, dass du ihn so liebevoller Weise zeigst, wo wir versagt haben, aber uns nicht Vorwürfe machst, uns nicht verdammst, sondern zurechthelfen willst. Komm mit deinem himmlischen Wein, oh. Reinige uns mit deinem Blut. Komm mit dieser wunderbaren Salbe, mit dem Tröster des Heiligen Geistes. Mache uns zu barmherzigen Samariten. Mache uns zu solche Gastwirte, die gerne herbergen, die anderen helfen. Und vergib, wo wir träge gewesen, gleichgültig, oberflächlich waren, wo wir die Not des anderen nicht gesehen haben, an ihm vorübergingen. Du hast uns so viel geschenkt, so viel gegeben, und wie unbarmherzig waren wir. Amen.
Amen.
Mach mich frei, o Herr, dass ich anbeten kann.